New York, 2001. Es ist merkwürdig. In wenigen Minuten werde ich Millionär sein. Vielfacher Millionär. Nicht, dass jemand danach gefragt hätte. Seit meiner Ankunft bei Sotheby's scheine ich unsichtbar zu sein. Das Mindestgebot liegt bei 30 Millionen Dollar. Ein Betrag, der mir so fern ist wie der Glaube an eine feste Freundin. Also Lichtjahre entfernt. Damit passt er ziemlich gut zu dem traumähnlichen Zustand, in dem ich mich seit heute Morgen, seit meiner Landung in New York, befinde. Als der Taxifahrer den Weg vom Flughafen über die Brooklyn Bridge genommen hat, ist es wie in der Anfangsszene eines Hollywood-Films gewesen. Je näher wir der gewaltigen Skyline Manhattans kamen, umso höher schossen Gebäude und Häuserfassaden in den Himmel, gewannen an Wucht und Dominanz, bis jedes Fleckchen blau verschwunden war und ich mir den Hals hätte verrenken müssen, um irgendetwas anderes zu sehen als Glas und Beton. Ich blickte in Straßenschluchten mit gelben Taxis und pulsierenden Massen von Menschen mit Kaffeebechern in den Händen. Niemand schien bloß nur zu gehen. Alle wirkten enorm zielstrebig, befanden sich auf dem Weg irgendwohin. Plötzlich überfiel mich der Gedanke, umzukehren, mich in den nächsten Flieger zurück nach Deutschland zu setzen und die ganze Geschichte einfach zu vergessen. Eigentlich hätte mein Vater an meiner Stelle hier sein müssen, aber er hatte abgewunken. Du bist dicht da dran, also flieg du auch rüber. Ein Vertrauensbeweis? Oder doch eher Ausdruck einer gut versteckten Ängstlichkeit der großen weiten Welt gegenüber? Aber unsicher fühle ich mich auch. Schließlich bin ich zum ersten Mal raus aus Europa. Vielleicht ist New York schlicht zu groß für mich. Und die gesamte Angelegenheit sowieso. Es wird sich zeigen. So oder so. Ich stamme aus ganz normalen Verhältnissen, was immer das heißen mag. Mein Vater ist gelernter Bankkaufmann, meine Mutter Lehrerin. Zugegeben, möglicherweise wäre ein bisschen mehr Glanz in Sachen Herkunft nicht schlecht. Doch es ist, wie es ist. Meine ältere Schwester hat es nach dem Medizinstudium in die Schweiz verschlagen. Inzwischen arbeitet sie als Assistenzärztin an einem Kantonsspital. Ich behaupte nicht, in ihrem Schatten gestanden zu haben, dennoch ist das Leben neben einem Leuchtturm nicht immer leicht. Das Haus meiner Eltern ist ein typischer 70er-Jahre-Bungalow, weiß, würfelförmig, in den Hang gebaut. Es steht in einem der besseren Viertel der Stadt. Ursprünglich haben wir zu fünf darin gewohnt, meine Eltern, meine Schwester, Oma und ich. Bei meiner Großmutter handelt es sich um die Mutter meines Vaters. Sie ist eine lebhafte Frau gewesen, hat gerne geredet, aber immer im letzten Moment die Hand vor den Mund gehalten, als wäre es ihr nicht erlaubt, über bestimmte Dinge zu sprechen. Über ihre Flucht aus Pommern beispielsweise und die Ereignisse damals auf der Wilhelm Gustloff. Einen Großvater hat es nicht gegeben, jedenfalls nicht im klassischen Sinn. Die Familienlegende sagt, Oma sei im Lager in Dänemark schwanger geworden. Kurz darauf und noch vor der Geburt meines Vaters sei mein Großvater an Tuberkulose erkrankt und verstorben. Kriegsschicksal. Oder besser Nachkriegsschicksal. Beides nicht gut. Als alleinerziehende Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg, als Fremde im eigenen Land, hat Oma es nicht leicht gehabt. Als protestantischer Flüchtling in einer katholischen Kleinstadt im Rheinland schon gar nicht. Doch schon vorher, in Türnow, hatte sie lernen müssen, dem Neuen mit Vorsicht zu begegnen. Mehr als schmerzhaft. Als meine Schwester und ich klein waren, verbrachten wir die Vormittage bei meiner Großmutter, während unsere Eltern arbeiteten. Wenn meine Mutter mittags aus der Schule kam, wurden die Etagen gewechselt. Oma hatte unten im Haus eine kleine Wohnung, die immer irgendwie anders roch als unsere eigene darüber. Es mag am Essen gelegen haben, das sie für sich und uns kochte. Komische Gerichte mit komisch klingenden Namen. Arme Ritter. Kirschen mit Klimpern. Wruken oder Plinsen. Oben gab es stattdessen Pizza, Hähnchenschnitzel oder Miracoli. Das sind meine Erinnerungen an die frühen 80er. Zumindest kulinarisch. Oma hat häufig mit uns Karten gespielt. Rommi, Kanasta und Mau Mau. Am allerliebsten hat sie Skat gespielt. Sie meinte, das liege in der Familie. Im Alter von 6 oder 7 Jahren konnten meine Schwester und ich problemlos einen Grand Hand erkennen. Spielen und Siegen waren eins. Eine Art Inselbegabung, vermute ich. Meine Großmutter und meine Schwester haben oft über die Vergangenheit geredet, Omas Kindheit und die rätselhafte Frage ihrer Herkunft. Martha, meine Urgroßmutter, hat ihr nie erzählt, wer ihr Vater gewesen ist. Währenddessen habe ich mich in meine Comics versenkt. Die alten Geschichten interessierten mich nicht. Etwas, das ich inzwischen bereue. Sehr sogar. Denn Oma ist tot. Sie ist im vergangenen Jahr gestorben und damit fing alles an. Ihretwegen bin ich hier in New York in einer mir völlig fremden Welt. In ihrem Auftrag sozusagen. Und dem Marthas, der Frau, die eigentlich meine Urgroßmutter ist, die ich aber vor allem als junges Mädchen vor mir sehe. Wegen ihres Tagebuchs. Und die eines Tages einfach verschwand.
Thyrnau, 1900 bis 1919. 100 Jahre sind eine lange Zeit. Innerhalb eines jeden Jahrhunderts genau gleich lang. Manch einer behauptet, das vergangene Jahrhundert, das 20. sei länger gewesen. Andernfalls hätte nicht so viel geschehen können. Man schreibt das Jahr 1900. Thomas Mann sitzt an seinem ersten Roman. Im Sommer hält Kaiser Wilhelm II. In Bremerhaven seine berüchtigte Hunnenrede, Pardon wird nicht gegeben. Felix Hoffmann sei Dank kennt man bereits Aspirin. In 3 Jahren wird Walter Gropius sein Architekturstudium an der Technischen Hochschule in München aufnehmen und bald darauf wieder abbrechen. In Thyrnau wird Martha geboren. Oben, im Schlafzimmer des großen Hauses. Unten gibt Otto den Einsatz für die Musik, Zufall oder auch nicht. Marthas Eintritt in die Welt begleitet ein Dreivierteltakt. Kein Marschrhythmus, das kommt später. Da ist der Fluss und die Brücke über den Fluss. Als der Nebel sich lichtet, erscheint das Haus. Behutsam, Schicht um Schicht, enthüllen sich seine Konturen. Schimmernde Laken gleiten lautlos zu Boden. Eine sanfte Brise bläht die Vorhänge im Schlafzimmer. Martha liegt in ihrer Wiege, die Augen weit geöffnet. Eine frisch glänzende Münze hineingegossen in die Welt. Wer wird sie prägen? Was gibt ihr Wert? Elfriede ist da gewesen und hat sie gestillt. Der Duft von Milch und Mutterliebe hängt in der Luft. Sanft schaukelt die Wiege hin und her, von links nach rechts, von rechts nach links. Wie von Feenhand bewegt. Im ganzen Haus hört man Musik. Sie haben es von jeher das große Haus genannt. Trutzig bietet es der Welt die Stirn. 2 Dutzend Männer und Frauen leben darin, sicher wie in einer Burg. Hauptsächlich Männer und nur wenige Frauen. 2 Kinder. Ein Junge, ein Mädchen, Martha. Vieles hängt davon ab, ob die Menschen in der Umgebung Geld haben und einen Anlass und in der Stimmung sind. Musiker spielen nicht im luftleeren Raum und schon gar nicht ohne Honorar. Eine stehende Kapelle ist wie ein lebender Organismus. Dynamisch, immer in Bewegung. Nichts bleibt, wie es ist. Nur die Musik. Sie ist fest verankert in jeder Zeit. Otto sagt, wenn die Menschen keine Musik mehr hören, sind sie tot. Das stimmt. Andererseits bedeuten Beerdigungen für seine Kapelle und ihn eine wichtige Einnahmequelle. Elfriede! Wann ist das Essen fertig? Ottos Stimme ist eines Musikdirektors würdig, dröhnt wie eine Kesselpauke, schmettert wie eine Posaune. Jericho liegt stets um die nächste Ecke. Geduldig verdreht seine Gattin die Augen gen Himmel. Sie ruft, wie immer steht das Essen um 12:00 auf dem Tisch. Das Essen ist eine mildtätige Untertreibung. Eigentlich müsste es die Fütterung heißen. Es gibt Stampfkartoffeln mit Buttermilch, üppig und nahrhaft günstig, noch dazu. Derzeit befinden sich mehr als 20 Musiker in Ausbildung, Kost und Logis im Hause Wetzlaff. Hinzu kommen das Dienstmädchen, der Knecht, Martha, Otto und Elfriede. Und Heinzchen. Heinzchen ist der Erstgeborene. Er ist kurz nach der Geburt verstorben, im Wochenbett. Hirnhautentzündung, hat der Arzt gesagt. Für Martha sitzt er immer mit am Tisch. Er isst allerdings nicht viel.